Sternengeschichten Folge 637 Eugene Parker und der Sonnenwind. Die Sonne leuchtet. Das ist eine sehr fundamentale astronomische Beobachtung und eine, die sehr einfach durchzuführen ist. Die Sonne macht aber noch viel mehr und es hat ein bisschen gedauert, bis wir das verstanden haben. Die längste Zeit über war die Sonne in unserer Vorstellung einfach genau das, wonach es auch aussieht, nämlich eine Kugel, die leuchtet. Dass da noch mehr ist, dass die Sonne ein dynamisches Objekt ist und nicht einfach nur eine eigenschaftslose Lichtquelle, das haben wir lange Zeit über nicht verstanden. Und das gilt ganz besonders für das Phänomen, das wir heute Sonnenwind nennen. Dass die Sonne mehr Einfluss auf ihre Umgebung hat als einfach nur durch ihr Licht, das hat man das erste Mal so richtig im 19. Jahrhundert vermutet. Im Jahr 1859 hat das Carrington-Ereignis stattgefunden, von dem habe ich in Folge 484 ausführlich erzählt. Dabei hat es sich um eine gewaltige Sonneneruption gehandelt, die auf der Erde für einen magnetischen Sturm gesorgt hat. Die Telegraphennetze sind damals zusammengebrochen. Es gab gewaltige Polarlichter tief im Süden. Und das hat den englischen Astronomen Richard Carrington vermuten lassen, dass es da einen Zusammenhang geben muss, dass irgendwas zusätzlich zum Sonnenlicht von der Sonne zur Erde gelangt ist und die Ereignisse dort ausgelöst hat. Der norwegische Physiker Christian Birkeland hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts ebenfalls vermutet, dass die Polarlichter allgemein durch Teilchen ausgelöst werden, die von der Sonne zur Erde kommen. Damals hat man aber gerade erst angefangen, die Details der Dynamik in der Sonne zu verstehen und weder Carrington noch Birkeland sind mit ihrer Idee der Teilchenströme von der Sonne ernst genommen worden. Und jetzt verlassen wir kurz die Geschichte und schauen mit dem Wissen von heute auf die Sonne. Dann ist es nämlich gar nicht so schwer zu verstehen, dass sie mehr als nur Licht hinaus ins All schickt. Die Sonne ist eine riesige Kugel aus sehr heißem Gas. Die Teilchen, die bewegen sich sehr schnell und die sind auch elektrisch geladen und erzeugen bei ihrer Bewegung elektrische und magnetische Ströme. In den äußersten Schichten der Sonnenatmosphäre können die Gasteilchen jetzt einerseits durch die hohen Temperaturen und andererseits durch die magnetischen Felder so beschleunigt werden, dass sie die Sonne verlassen. Die strömen hinaus ins All und können das vergleichsweise langsam und in vergleichsweise geringer Menge tun. Oder aber sehr viele Teilchen auf einmal strömen sehr schnell ins All. Das ist dann eine Sonneneruption, die, sehr vereinfacht gesagt, durch elektrische Kurzschlüsse auf der Sonne ausgelöst wird. Das mit den Sonneneruptionen, das hat man auch schon im frühen 20. Jahrhundert gewusst und akzeptiert. Aber das, was der deutsche Astronom Ludwig Biermann im Jahr 1951 veröffentlicht hat, ist immer noch auf Widerstand gestoßen. Biermann hat einen Artikel geschrieben mit dem Titel »Kometenschweife und solare Korpuskularstrahlung«. Er hat darin überlegt, warum Kometen und ihre Schweife sich so verhalten, wie sie es tun. Auch das habe ich schon oft erklärt. Wenn ein Komet in die Nähe der Sonne gelangt, dann taut das gefrorene Material auf seiner Oberfläche auf, strömt ins All und reißt dabei Staub mit sich. Der bildet einen Schweif, der immer von der Sonne wegzeigt, egal wie sich der Komet gerade bewegt. Grund dafür ist der Strahlungsdruck, also die Kraft, die das Licht selbst auf die Staubteilchen ausübt. Das ist das einfache Bild. Im Detail ist es aber komplizierter. Ein Komet hat nämlich nicht nur so einen Staubschweif, sondern oft auch einen zweiten, einen Plasmaschweif. Der besteht aus ionisierten Molekülen, also aus elektrisch geladenen Teilchen. Auch dieser Schweif zeigt immer von der Sonne weg, ist im Gegensatz zum Staubschweif aber gerade. Der Staubschweif, der ist gekrümmt, weil der Strahlungsdruck unterschiedlich stark auf die unterschiedlich großen Staubteilchen wirkt. Beim Plasmaschweif ist das nicht der Fall. Und wenn man den ganz genau beobachtet, dann sieht man auch, dass er nicht exakt von der Sonne wegzeigt. Biermann hat beide Phänomene mit einer solaren Korpuskularstrahlung erklärt, also einem ständigen Strom von Teilchen, der von der Sonne in alle Richtungen ausgeht. Diese Teilchen, die wären einerseits schnell genug, um die Moleküle aus der Umgebung der Oberfläche des Kometen zu einem geraden Schweif davon zu pusten. Und andererseits bewegt sich ja der ganze Komet mitsamt Schweif durch diesen Strom. Und die Bewegung des Kometen in Kombination mit der Richtung, aus der die Teilchen der Sonne kommen, führt dazu, dass der Plasmaschweif ein bisschen verschoben wird. Ich will es ja nicht im Detail erklären, aber es funktioniert ein bisschen so wie die Aberration des Sternenlichts, von der ich schon in Folge 83 erzählt habe. Die Arbeit von Biermann hat im Prinzip erklären können, warum die Kometenschweife so aussehen, wie sie aussehen, sofern man davon ausgeht, dass von der Sonne ständig Teilchen ins All strömen. Aber Biermanns Arbeit ist in der Astronomie nicht sehr freudig aufgenommen worden. So ein ständiger Teilchenstrom, der von der Sonne ausgeht, das ist den meisten nicht plausibel erschienen. 1956 hat Biermann in den USA den Physiker John Simpson besucht. Der war damals eine absolute Autorität bei der Erforschung der kosmischen Strahlung und der Physik, die zwischen Sonne und Erde stattfindet. Aber auch Simpson war von Biermanns Forschung nicht überzeugt. Wenn die Sonne dauernd Teilchen ins All schickt, dann müsste die ja irgendwann leer sein, hat er gedacht. Und außerdem war Simpson vom damaligen Bild der Sonnenatmosphäre überzeugt und dieses Bild hat sie als statisch beschrieben, also so wie die Erdatmosphäre. Da tut sich zwar ein bisschen was, aber im Wesentlichen ist es halt einfach Gas, das jetzt keine wilden Dinge anstellt. Trotzdem hat Simpson einen jungen Mitarbeiter gebeten, sich die Sache von Biermann doch nochmal in Ruhe anzuschauen. Dieser Mitarbeiter war Eugene Parker, der war damals erst 29 Jahre alt. Parker hat sich die Sache aber nicht nur angeschaut, er hat Biermanns Behauptungen auch viel plausibler gefunden als sein Chef und deswegen hat er sich dann auch die Mühe gemacht und ein komplettes mathematisches Modell entwickelt, um zu beschreiben, wie die Sonne Teilchen aus ihrer Atmosphäre beschleunigen und ins All schleudern kann. Dieses Modell, das wollte er dann auch veröffentlichen. Was Simpson aber gar nicht so super gefunden hat. Er hat sich geweigert, die Publikation zu unterstützen und wollte seinen Namen da komplett raushalten. Und auch die meisten wissenschaftlichen Zeitschriften, die wollten den Artikel von Parker nicht publizieren. Erst 1958 ist sein Aufsatz dann in einer Ausgabe des Astrophysical Journal erschienen. Und das auch nur, weil der damalige Chefeditor und der spätere Physiknobelpreisträger Subramanian Chandrasekhar zwar auch der Meinung war, dass Parkers Idee Quatsch ist, aber er wollte trotzdem nicht, dass die Arbeit einfach so verschwindet. Jetzt gab es zwar diese publizierte, detaillierte mathematische und physikalische Erklärung, wie die Sonne ständig Teilchen ins All schleudern kann, akzeptiert hat man diese Vorhersage von Parker aber trotzdem nicht. Und übrigens, in dieser Arbeit von 1958 hat Parker den Begriff Sonnenwind noch nicht erwähnt, der stammt aber trotzdem von ihm. Schon ab 1957 hat er ihn immer wieder in Diskussionen und Gesprächen benutzt und irgendwann hat er sich dann auch in der wissenschaftlichen Literatur durchgesetzt. Was aber nichts daran geändert hat, dass außer ihm so gut wie niemand von der Existenz des Sonnenwinds überzeugt war. Aber zum Glück für Parker und die Wissenschaft ganz allgemein war mittlerweile das Weltraumzeitalter angebrochen. Im Oktober 1957 hat die Sowjetunion mit Sputnik den ersten künstlichen Satelliten ins All geschickt. Die USA, die sind im Februar 1958 mit Explorer 1 gefolgt. Die erste Raumsonde, also das erste künstliche Objekt, das nicht nur die Erde umkreist, sondern weiter hinaus ins All fliegt, die ist im Januar 1959 von der Sowjetunion gestartet worden. Luna 1, die sollte eigentlich auf dem Mond landen, hat unseren Nachbarn aber verfehlt. Aber immerhin ist sie am Mond vorbeigeflogen, durchs All und hat jede Menge Daten gesammelt. Sie war mit Messgeräten ausgestattet, die zum Beispiel die radioaktive Strahlung im Weltall messen können. Und auch Geräte, die die Anzahl der Teilchen messen, die da im ansonsten leeren Weltraum rumfliegen. Und mit diesem Gerät war Luna 1 in der Lage, die Existenz des Sonnenwinds zu bestätigen. Ludwig Biermann und Eugene Parker, die haben recht gehabt. Da war tatsächlich ein ständiger Strom von Teilchen aus Richtung der Sonne. Und als dann 1962 die amerikanische Sonde Mariner 2 zum Merkur geflogen ist, hat sie das alles nochmal bestätigt. Und dann sind die Astronauten der Apollo-Missionen ab 1969 auf dem Mond gelandet und haben dort Messgeräte aufgestellt, die den Sonnenwind quasi live und direkt nachweisen können. Seitdem wissen wir ohne Zweifel, die Sonne leuchtet nicht nur, sie schleudert auch ständig Teilchen aus ihrer Atmosphäre hinaus ins All. Pro Sekunde sind das ungefähr 1 Million Tonnen an Material. Und das ist viel, aber dann doch nicht so viel, dass man Angst haben müsste, unser Stern könnte sich in naher Zukunft auflösen. Seit die Sonne existiert, hat sie bei dieser Rate weniger als ein Zehntausendstel ihrer Masse an den Sonnenwind verloren. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Mittlerweile haben wir den Sonnenwind auch ganz gut erforscht. Wir wissen, dass er vor allem aus Wasserstoff- und Heliumatomkernen besteht. Ja, was auch sonst, das sind ja die Hauptbestandteile der Sonne. Aber auch von den restlichen Elementen, die sich in geringen Mengen in der Sonne befinden, finden wir Teilchen davon im Sonnenwind. Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel, Eisen und so weiter. Bei der Geschwindigkeit, da gibt's zwei unterschiedliche Arten des Sonnenwinds. Der langsame Sonnenwind, der startet mit ca. 150 km pro Sekunde von der Sonnenoberfläche und wird am Ende bis zu 300 km pro Sekunde schnell. Der schnelle Sonnenwind, der erreicht bis zu 750 Kilometer pro Sekunde und wir sind uns noch nicht ganz sicher, warum ein Teil des Sonnenwinds langsamer ist als der andere. Das hat mit Sicherheit mit den komplexen elektrisch-magnetischen Vorgängen im Sonneninneren zu tun, aber die haben wir noch nicht vollständig verstanden. Außerdem rotiert die Sonne ja um ihre Achse und der Sonnenwind, den sie dabei abgibt, der verhält sich ein bisschen so wie das Wasser in einem Sprinkler. Der bildet spiralförmige Kurven, die von der Sonne ausgehen, die heute übrigens Parker-Spiral genannt werden. Der Sonnenwind ist aber viel mehr als nur ein paar Teilchen, die da halt durch den interplanetaren Raum sausen. Das sind ja auch geladene Teilchen und deswegen beeinflussen sie auch das Magnetfeld der Sonne, das sich weit hinaus über die Planeten erstreckt, weil der Sonnenwind dieses Magnetfeld quasi mittransportiert. Erst ungefähr bei 100 astronomischen Einheiten, also dem hundertfachen Abstand zwischen Sonne und Erde, ist der Sonnenwind so dünn geworden, dass er sich nicht mehr von den interstellaren Teilchen unterscheiden lässt. Das vom Sonnenwind so weit transportierte und beeinflusste Magnetfeld der Sonne steht dabei natürlich in Wechselwirkung mit den Magnetfeldern aller Planeten. Der Sonnenwind hat also Auswirkung auf alles im Sonnensystem und auch ganz konkret bei uns auf der Erde. Der Sonnenwind hat Auswirkungen auf die Polarlichter, für die Raumfahrt, für den irdischen Funkverkehr und so weiter. Der Sonnenwind, der besteht auch aus dem Material, aus dem die Sonne selbst besteht und erlaubt es uns daher zu verstehen, was in der Sonne passiert. Die Sonne schickt uns quasi ständig Proben aus ihrem Inneren direkt zu uns zur Erde. Die Erforschung des Sonnenwinds ist ein unerlässliches Werkzeug, wenn wir unseren Stern und das ganze Sonnensystem verstehen wollen. Eugene Parker, der war nicht der Erste, der die Idee gehabt hat, dass es sowas wie einen Sonnenwind geben kann. Aber er war der Erste, der das Ganze mathematisch-physikalisch korrekt beschrieben hat und der mit seiner Arbeit dafür gesorgt hat, dass sich die Idee am Ende durchgesetzt hat. Im August 2018 hat die NASA eine Raumsonde gestartet, um die äußerste Schicht der Sonnenatmosphäre zu erforschen. Diese Sonde fliegt so nahe an die Sonne, wie es keine vor ihr getan hat und kann vor Ort untersuchen, wie der Sonnenwind entsteht. Und es ist absolut gerechtfertigt, dass diese Sonde den Namen Parker Solar Probe bekommen hat.